Theater. Das Tor zur Geschichte. Ein Podcast des Trierischen Volksfreunds.
Willkommen zurück bei Porta mit Miguel Castro und Alexander Wittlings. Heute unterhalten wir uns über eine Katastrophe in der Eifel, genauer gesagt in Prüm. Die Rede ist von der Explosion des Kalvarienbergs bei Prüm im Jahre 1949. Ein Tag, an dem ein ganzer Berg bei einer Explosion verschwand. Und wir konnten nicht nur mit einem Heimatforscher über das Geschehen reden, sondern haben auch mit einer Zeitzeugin gesprochen, die vor rund 75 Jahren im Alter von 8 Jahren das Ganze miterlebt hat.
Denn 1949, das ist ja kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, Prüm liegt etwa auf halbem Wege zwischen Trier und Köln im Tal des gleichnamigen Flusses und das war damals noch im Wiederaufbau begriffen. Die Stadt war im Krieg schwer zerstört worden. Ja, und dann kommt es zur Katastrophe, denn in diesem Kalvarienberg, das ist eine Erhebung direkt an der Stadt, da lagen in einem Bunker unter dem Berg zig Tonnen Sprengstoff. Viel zu viel Sprengstoff. Und der explodierte an jenem 15. Juli 1949.
Die Stadt Prüm war danach ein Trümmerfeld. Viele Häuser wurden zerstört. Deutschlandweit berichteten Zeitungen davon. Dass die Katastrophe nur, in Anführungsstrichen, 12 Menschenleben forderte, das ist dem rechtzeitigen Agieren der Behörden zu verdanken, die die Stadt sehr schnell evakuiert haben. Und Miguel, du warst auch neulich in Prüm. Wie sieht's denn da heute aus? Erkennt man da noch was von der Explosion?
Also die Stadt selber ist idyllisch, friedlich gelegen. Prüm ist ja auch ein historisch alter Ort. Mittelpunkt der Stadt ist, wer noch nicht da war, ist eine ehrwürdige Abtei, die ist schon vor über 1000 Jahren gegründet worden. Aber schon bei der Anfahrt runter ins Tal, wo Prüm liegt, da sieht man halt eben den Berg sich direkt hinter dem Ort erheben. Das ist halt der besagte Kalvarienberg und der liegt wirklich direkt am Ort. Also damals 49, das war also bedrohlich nah an die Menschen. Und im örtlichen Heimatmuseum gibt es Fotos von Prüm nach dem Unglück zu sehen. Und da sieht man auf einem Foto, wie die Bergkuppel damals weg war. Die war einfach weg. Da klaffte ein Loch. Und übrigens auch bis heute, wenn man da hochgeht und spazieren geht. Ja, und einer, der sich mit der damaligen Katastrophe intensiv beschäftigt hat, das ist ein Prümer Heimatforscher namens Erich Reicherts vom Geschichtsverein Prümer Land. Und wir haben ihn angerufen und befragt zu der damaligen Katastrophe. Ja, Herr Reicherts, welche Erinnerungen haben Sie an die damalige Explosion?
Ich war damals nicht hier in Prüm, ich war ein ganz kleiner Junge. In 20 Kilometer Entfernung wohnten wir. Und da kann ich mich noch erinnern, dass abends nach 8 Uhr ein Nachbar an die Tür klopfte und sagte, kommt mal schnell raus. Ich gerade habe mal so ein Donnern gehört, es ist ja kein Gewitter, aber der Himmel da oben Richtung Prüm, der ist, als der Himmel rosarot, ist doch komisch, ist doch kein Abendrot, die Sonne ist noch nicht untergegangen, 2 Juli, da war es damals noch hell. Und da wussten wir noch nicht von der Explosion und da wurde nur gerätselt, was soll das da nur sein? Da muss was Schlimmes passiert sein in diese Richtung. Mein Vater war dann ein oder zwei Tage später, war der nach Prüm gefahren. Wir waren damals dabei, ein Haus hier zu bauen und da kann ich mich erinnern, in der oberen Hahnstraße, da gegenüber der Sparkasse, da blickte man da hoch und sah den Kalvarienberg, der ja heute wunderbar grün zugewachsen ist. Und dass der rosarot war, so wie der Himmel abends da war. Und die ganze Stadt war bedeckt, alle Dächer, alle Straßen mit diesem rosaroten Sand. Das Gestein da oben ist stark eisenhaltig und hat deshalb eine sehr rote, deutliche Farbe. Und das habe ich in Erinnerung noch.
Das haben Sie ja später ja dann auch dann selber vor Ort dann sehen können. Und Sie sind ja auch zeitlebens in Prüm ja auch tätig gewesen, haben dort gelebt. Was sieht man denn heute da am Ort der einstigen Katastrophe?
Man sieht heute, dass der Krater seit Jahrzehnten nicht mehr gepflegt wird, sondern durch immer stärkeren Wildwuchs, den man jetzt durch Ziegen ein bisschen sauber fressen lässt. Aber wirkt insgesamt in einem ungepflegten und unübersichtlichen Zustand, sodass man die gesamte Größe überhaupt nicht mehr von oben vom Rand her übersehen kann.
Die Explosion war ja 1949, also 4 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Wie sah es damals in Prüm aus und warum war dieser Bunker da?
Die Geschichte war so, dass im Rahmen des Westwallbaues ab 1938 eine Bunkeranlage mit mehreren Stollengängen unterhalb der Spitze des Berges in den Berg hineingebaut wurde. Das dauerte 8 Monate, so schnell ging das. Da entstand ein unterirdisches Tunnelsystem in einer Ausdehnung von mehr als 6000 Quadratmeter. Das war Teil des Westwalls, der ja gebaut wurde gegen Frankreich, weil die ja dann nicht uns überfallen können sollten. Und da oben war trotz der massiven Bombardierungen in den letzten Kriegsmonaten der Bunker und die darüber stehende Kapelle nur unwesentlich beschädigt. Die stark zerstörte Stadt hatte sich in den ersten Nachkriegsjahren erst nur mühsam, dann seit der Währungsreform 1948 immer mehr zu einer großen Baustelle entwickelt, auf der die kriegszerstörten Häuser in der Stadt wieder neu entstanden. Es herrschte der begründete Optimismus, bald wieder in einer komplett renovierten Stadt wohnen und arbeiten zu können.
Ja, und dann ist ja die Explosion passiert. Aber warum? Also was war denn da im Bunker deponiert?
Ja, was war da oben deponiert? Und darum gab es Vermutungen, denn die sahen schon immer, dass große Lastwagen schwer beladen da oben hinfuhren. Und der Grund war, dass die französische Militärregierung seit Anfang 1948 größere Mengen verschiedener Sprengstoffe und Kriegsmunitionsreste gelagert hatte. Es waren wohl mehr als 500 Tonnen. Diese Riesengefahr für die Stadt Brünn wurde im Auftrag der Franzosen bewacht von Männern unter ausländischer Leitung in einer Baracke unterhalb des Bunkereingangs.
Und wie ist das Ganze dann schiefgegangen? Da ist dann ja ein Brand ausgebrochen. Weiß man, was da passiert ist?
Die Brünner hatten ja bemerkt, dass einiges da oben hingefahren wurde mit schweren Fahrzeugen. Und deshalb war die Beunruhigung der Bevölkerung wegen der großen Gefahr, die dann wohl vom Kalvarienberg ausging, immer mehr Buchs. Denn man munkelte, das ist Sprengstoff, der da hochgefahren war. Und dann kam der 15. Juli 1949. Das war ein Freitag, ein wunderschöner Sommertag. Um 18.20 Uhr bemerkte dann einer der Wachmänner, dass Rauch aus einem Luftschacht des Bunkers quoll. Er alarmierte die Polizei und die Feuerwehr wurde zu Hilfe gerufen. Die Wehrmänner wurden dann aber auf ihrem Weg zum brennenden Bunker vom Leiter der Polizei wegen der akuten Explosionsgefahr aufgehalten und zurückgeschickt. Der Landrat veranlasste die sofortige Räumung der gesamten Stadt, was zu einer Massenflucht der Brünner Bevölkerung in eine sichere Entfernung nach Sausfeld, Brommersheim und Niederbrunn führte. Nachdem es nicht möglich war, den Brand im Bunker zu löschen, war jeden Augenblick damit zu rechnen, dass die dort deponierte riesige Menge Sprengstoff explodieren würde. Und dann kam die Uhrzeit 20.22 Uhr. Da geschah das schreckliche Unglück. Der Berg hob sich mit unheimlichem lauten Grollen und fiel wieder zurück. Unmittelbar darauf folgte die eigentliche Explosion. Die gesamte Bergspitze wurde herausgerissen und mit einer unheimlichen, ohrenbetäubenden, minutenlangen Detonation. Riesige Felsbrocken, Schotter und Sand flogen hunderte Meter hoch in Richtung Stadt und wieder auf die Stadt, auf die Häuser, auf die Straßen herunter. Nachdem diese gefährliche Gesteinswolke die gesamte Stadt überdeckte, folgte eine viertelstündige totale Finsternis, bis ganz langsam das Tageslicht wieder zurückkehrte. Den vorsichtig zurückkehrenden Brünnern bohnt sich ein schauriges Bild in Richtung Kalvarienberg. Da, wo früher noch grüne Wiesen, Büsche und Bäume waren, war ein riesiger Explosionskrater in der rosaroten Farbe des Gesteins entstanden. Vom Grün des gesamten Berges war nichts mehr übrig geblieben. 250.000 Kubikmeter Felsbrocken, Steine und Sand wurden in die Luft geschleudert. Im gesamten Stadtgebiet wurden sie dann verteilt und flogen aus der Luft wieder runter.
Und wie viele Menschen haben dieses Unglück überlebt, beziehungsweise wie viele sind denn zum Opfer gefallen?
Durch die Wucht der Explosion starben 12 Menschen, die sich nicht rechtzeitig in Sicherheit brachten oder bringen konnten. 60 Personen wurden schwer und leicht verletzt. 76 Häuser wurden völlig zerstört. 19 schwer, 47 mittelschwer und 95 leicht beschädigt. 200 Familien verloren deshalb ihre Unterkunft. Die Explosion wurde in Trier und Koblenz gehört und die Erschütterung von den Bebenwachten in Heerlen, Holland, Stuttgart, Straßburg, Göttingen und Basel registriert. Voller Schrecken irrten die Brünner dann durch die Trümmerwüste und konnten nicht begreifen, was da passiert war. Das war ja ein Schrecken ohnegleichen. In den Tagen nach dem Unglück begann die Suche der betroffenen Hausbewohner nach den wenigen ihnen in den Trümmern verbliebenen Habseligkeiten. Damals berichtete die Wochenschau und Presse weltweit über die Explosionskatastrophe. In ganz Europa erregte das Geschehen Aufsehen und Mitgefühl. Am 20. Juli, einige Tage später, wurden die 12 Todesopfer in Anwesenheit hoher Repräsentanten von Politik und Kirche feierlich zu Grabe getragen.
Da kann man ja noch von Glück sagen, dass in Anführungszeichen nur so wenige damals der Explosion zum Opfer gefallen sind. Ne? Da hätten ja noch viel mehr Menschen sterben können damals in dieser Stadt.
Große Verdienste hat da der damalige Polizeichef Franz Mayer. Er veranlasste, dass die gesamte Stadt sofort geräumt wurde.
Ist denn jemals die Ursache geklärt worden von dieser Explosion?
Ja, die Ursache, das ist bis heute noch nicht geklärt, weil schon bald nach der Explosion begannen die Bemühungen um Aufklärung der Ursache der Explosionskatastrophe und die Suche nach eventuellen Schuldigen. Hilfe dabei konnte nur von der französischen Besatzungsmacht kommen. Die hatten ja mehr zu sagen wie die deutschen Behörden. Die unterstanden praktisch der französischen Besatzungsmacht. Und diese Besatzungsmacht hatte das Sprengstofflager am Kalvarienberg betrieben. Aber von dort, von den Franzosen, kam keine entsprechende Antwort. Und das ist bis heute noch so. Denn alle Bitten darum wurden bisher verweigert. Man ist deshalb nur auf Vermutungen angewiesen, die sich auf die beiden nach Australien verschwundenen Mitglieder der Bunkerwachmannschaft konzentrieren. Komischerweise war bekannt geworden, dass denen schon vor der Explosion Schiffskarten besorgt wurden, dass sie per Schiff in Richtung Australien verschwinden. Diese waren also unter mysteriösen Umständen nach der Explosion verschwunden. In Richtung Australien. Und sie wurden nie mehr in Brünn gesehen. Es hat auch nie ein Gerichtsverfahren stattgefunden, das da mal oder staatsanwaltschaftliche Ergebnisse waren. Denn die Franzosen, die ja eigentlich alles hätten wissen müssen, falls sie Erkenntnisse hatten, hätten ja das dann berichten müssen. Aber selbst unser Bundestagsabgeordneter Patrick Schnieder hat vor ein paar Jahren versucht, da was zu bekommen. Da kam keine Antwort. Das ist unter Verschluss.
Aber weiß man denn, warum überhaupt solche ungeheuren Mengen an Sprengstoff so nah an einer Stadt überhaupt in einem Bunker gelagert wurden? Ich meine, in der Eifel gäbe es bestimmt auch Bunker, die weniger an dicht besiedelten Gebieten gelegen wären, oder?
Also ich vermute, dass da ein bestimmter Leichtsinn vorhanden war. Praktisch Hausherr da oben waren ja keine deutschen Behörden, sondern die französische Besatzungsmacht. Und ich kann mir vorstellen, dass da jemand auf die Idee kam, es war die Zeit, als man die Westfalbunker auch mit solcher Munition gesprengt hatte. Die waren ja fast auf Sichtweite quer rüber über den Schwarzen Mann. Also es ging ja insgesamt von Basel bis hoch an die niederländische Grenze, ging ja dieser Westwall. Und dass man jetzt fertig gesprengt hatte, hat nur einige vergessen. Und unter anderem auch dann oben auf dem Kalvarienberg diesen Riesenbunker. Und dass man dachte, der liegt so tief in der Erde, den sprengen wir und dann macht das einmal wupp und dann ist der Fall erledigt. Das hat, dass die nicht abgeschützt hatten, was da passieren konnte. Denn 500 Tonnen Sprengmunition, die können schon etwas bewirken. Es war wahrscheinlich Leichtsinn, aber man kann ja nichts behaupten, weil ja nichts bewiesen ist.
Und der Krater ist ja wirklich bis heute tief. Also ich war neulich mal da und er ist immer noch beeindruckend, auch wenn er heute sehr zugewachsen ist. Also man bekommt eine Ahnung von der Wucht, die damals halt auf diesem Berg gewirkt haben muss.
Ja, also was da durch die Luft flog und die Hauptrichtung der Explosion ging auch in Richtung der Stadt. Man hat also auch Zeichnungen, gibt es noch da, wo genau gezeichnet ist, wo der schwerste Fall kam von schweren Betonbrocken, von dem Bunker, riesige Felsbrocken, die flogen teilweise durch Dächer, durch die Etagen bis zum Keller. Damals waren ja noch seltener die älteren Häuser damals mit Betondecken versehen, die waren Holzdecken. Und zum Beispiel einer der Zeitzeugen, der berichtete, die waren als Jungen da, waren sie oben am Krater gewesen und da war ein Polizist. Und er schickte sie sofort da weg. So ganz schnell würden sie sehen, dass sie wegkämen. Ergebnis war, sie liefen in die Stadt und gerade als sie unten waren, ging es los. Und sie drückten sich da unter stehende Lastwaren, also haben sich da wirklich gegen auch die Trümmer, den Trümmerwurf da schützen können. Und da sagte einer von denen, und dann ging ich nach Hause und genau da in meinem Bett, wo ich gelegen hätte, wenn es nachts gewesen wäre, da war ein riesiger Felsbrocken, genau da, wo mein Kopf im Bett gelegen hat. Also so schlimm war es.
Herr Reichertz, vielen Dank für diese Informationen.
Ja, dann vielen Dank für Ihr Interesse.
Und noch mehr Informationen auch von Ihnen zusammengetragen, die gibt es hier auf volksfreund.de/porter. Und natürlich auch beim Prümer Geschichtsverein, dessen Mitglied Sie ja sind.
Ja, vielen Dank, Herr Reicherts. Und Miguel, du hast auch noch eine weitere Geschichte von diesem Tag der Explosion. Und zwar von einem Polizisten, der das Ganze miterlebt hat. Was hat er erzählt?
Genau, das ist ein damaliger Polizist gewesen. Albert Gerhatz heißt er. Der Erich Reichertz hat uns darauf hingewiesen. Und in einem Videobeitrag zu seinen Erinnerungen, den man im Internet findet, da schildert halt dieser ehemalige Polizist, wie stark Prüm damals noch vom Weltkrieg getroffen war, also wie zerstört es noch war. Und dass halt dank der rechtzeitigen Alarmierung viele Menschenleben gerettet wurden. Dann erzählt halt Albert Gerhatz weiter, dass als dann der Berg explodierte, das wäre wie ein Knall gewesen, wie eine Atombombe, erzählt er da. Und dass er halt viel Glück gehabt habe, denn um ihn herum kamen damals die Trümmer herunter. Ja, und eine weitere Zeitzeugin ist Uschi Krieg.
Die gebürtige Prümmerin lebt auch heute in ihrer Heimatstadt und hat das Ganze damals miterlebt. Und Miguel hat sie zu Hause besucht.
Frau Krieg, 1949 explodierte Kalvarienberg. Wie alt waren Sie damals?
8 Jahre alt. Meine Schwester war 3 Jahre älter wie ich.
Und was war das denn für ein Tag damals?
Ein sehr, sehr heißer Sommertag. Die Prüm hatte kaum noch Wasser, also da konnten wir nicht drin rumplanschen. Also sind wir zum Schwimmbad gegangen. Und wer sich in Prüm auskennt, der weiß, aus dem Schlachthof, da haben wir damals gewohnt, ist ein sehr langer Weg. Und meine Schwester hatte Kinderlähmung. Die habe ich dann mitschleppen müssen.
Also ins Freibad, auf dem Weg dahin.
Wir waren dann im Freibad und irgendwann kamen Leute gelaufen. Ihr müsst alle nach Hause, der Bunker brennt. Oh, der Bunker brennt. Die Erwachsenen waren natürlich in heller Aufregung. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass wir uns da viel draus gemacht haben. Aber wir wurden rausgejagt. Und dann kamen LKWs und haben Kinder und auch Erwachsene mit weggefahren.
Sie wollten damals wieder zurück?
Ich sollte auch mit dem Mia auf den LKW, habe mich geweigert. Ich habe gesagt, wir gehen nach Hause. Nein, ihr könnt nicht. Aber ich habe mich durchgesetzt. Und dann sind wir auf den Schienen Richtung Schlachthof gegangen. Und im Gerberweg stand dann eine Gruppe Leute und haben uns festgehalten. Und ich wollte aber nach Hause. Dann habe ich mir eine Ohrfeige eingefangen von einer von den Müttern. Und dann mussten wir mitgehen. Und wir sind dann nicht die Serpentinen raufgegangen, sondern die alte Held. Das ist die alte Römerstraße gewesen. Und da geht sehr steil hoch, aber wir mussten. Und wie wir oben angekommen sind, dann haben wir erstmal ausgeruht. Und dann kam der Knall.
So aus heiterem Himmel, der Knall.
Ja, wir haben die Erwachsenen, wir haben geguckt, der Bunker qualmte. Aber wir wussten ja, die Feuerwehr ist da. Und dann haben wir da Pause gemacht. Ja, und dann kam der Knall und dann hat man nichts mehr gesehen. Es war finstere Nacht, war stockeduster.
Das heißt, es gab einen Knall und auf einmal hat sich der Himmel dann verdunkelt.
Ja, aber komplett. Die Erwachsenen haben sich über uns geworfen. Und praktisch in so einen kleinen Graben da rein. Ja, und dann mussten wir ja erst mal warten und sortieren wieder. Ist noch alles da? Leben noch alle? Und dann sind wir nach Rommersheim gegangen.
Und Sie waren damals 8 Jahre alt. Ja. Was ist Ihnen denn in dem Moment, als Sie den Knall gehört haben, Sie sind wahrscheinlich auf den Boden geworfen worden von einem Erwachsenen? Ja.
Ich kann mich nicht erinnern, dass ich da überhaupt was gedacht habe. Da denkt man an nichts. Da gab den furchtbaren Knall. Man kann sich das nicht vorstellen. Das ist, wir haben ja die Bombennächte und alles erlebt, aber das hier war katastrophal. Die Trümmer sind geflogen, die Brocken, bis nach Schönecken. Das sind 8 Kilometer.
Haben Sie das denn sehen können oder waren Sie dann quasi geschützt?
Nee, wir haben ja nichts. Es war ja stockeduster draußen. Schwarz. Und bis sich der Staub gelegt hatte, war ja alles roter Lehm, der da geflogen kam.
Wie sah das denn damals aus? Also das heißt, der Berg ist explodiert, die Kuppel ist komplett weg gewesen. Sie waren geschützt durch einen Erwachsenen. Und als Sie sich dann wieder aufgerichtet haben, was hat man damals dann gesehen? Oder an was können Sie sich erinnern?
Gar nichts. Man hat gar nichts gesehen. Wie gesagt, es war finstere Nacht.
Hatten Sie damals Angst?
Nee, da war gar keine Zeit für. Ich musste ja meine Schwester da mitschleppen, ne? Die habe ich ja mehr den Berg raufziehen müssen, weil mit der Kinderlähmung, die hat stark gehinkt. Ich musste mich um die kümmern. Und wir sind dann nach Rommersheim und dann hat ein Polizist, der uns kannte, hat gesagt, bleibt mal hier stehen oder sitzen. Ich gucke, dass ich Quartier für euch finde. Aber dann sind ja meine Eltern gekommen. Die kamen die von Schwerzheim, die waren da zu Besuch.
Ich wollte gerade fragen, Ihre Eltern waren zum Zeitpunkt der Explosion nicht in Prüm?
Nein. Und meine anderen Schwestern waren mit einer älteren Verkäuferin nach Niederprüm. Und dann den Berg rauf Richtung Elverath. Und da hat die Paula, die jüngere Verkäuferin, die ist mit dem Fahrrad nachgefahren und hat die dann da gefunden. Die haben sich auf die Erde geworfen, wie es den Knall gab. Die hat mein Vater dann alle eingeladen nachher.
Dieses Prüm nach der Explosion, Sie sind ja nach Rommersheim gekommen, Ihre Eltern haben Sie abgeholt. Stand denn der Schlachthof, wo Sie damals gelebt haben, stand der dann noch?
Der stand noch, aber keine Fensterscheiben, nichts mehr. Wir hatten ja unser ganzes Personal mit in Evakuierung und dann auch mit im Schlachthof. Wir haben da 3 Familien gewohnt. Und die haben am Kaffeetisch gesessen, als sie raus mussten. Der Tisch war noch gedeckt, die Marmelade 3 Zentimeter dick, da Sand drauf, die... Das kann man sich nicht vorstellen. Der Lehm, der rote Lehm, der war überall. Unsere Bettwäsche, die ist nie mehr sauber geworden. Die ist immer rosa, so tiefes Rosa geblieben. Die ist gekocht worden, die ist auf der Wiese gebleicht worden. Wir hatten immer rosa Bettwäsche.
Wie lange ging es dann noch so, dieses damals ja nochmals sehr zerstörte Prüm? Können Sie sich da noch erinnern, wie lange damals dann noch erneut Ruinen standen oder war schon zuvor halt alles schon zerstört gewesen?
Ein späterer Mann, die hatten ja auch kein Zuhause mehr, die sind nach Köln, hat dann 12 Jahre in Köln gelebt. Und unser Haus ist stehen geblieben, wir hatten nur ein paar Dachziegel kaputt. Die Druckwelle ist so über Prüm weg, aber alles, was am Berg war, war auch wegrasiert. Keine Schule mehr und hat es lange, lange Ferien gegeben, weil keine Klassenräume zur Verfügung standen.
Und Sie als Kind, sind Sie dann anschließend spielend gegangen, auch auf den nun zerstörten Berg? Oder war das so eine Gegend, wo man sagte, da geht man jetzt nicht mehr hin?
Nee, wir sind da rumgetobt, aber viel später. Das hätten die Eltern ja auch gar nicht erlaubt. Ne? In der Nähe ja, aber die Kapelle, die war nicht mehr da. Da standen nur noch ein paar Mauerreste. Ich kann mich nur erinnern, dass es noch schlimm, sehr schlimm aussah, wenn wir... Karfreitagsprozession, Kreuzweg gebetet haben.
Und die Prozession, die führte aber weiterhin auf den Berg hinauf.
Ja, da ist ja auch später der Kreuzweg wieder gebaut worden, ne? Und neue Kapelle, aber etwas unterhalb.
Eine Frage stelle ich, wie denn der Berg aussah, bevor er explodiert ist.
Herrlicher Spielplatz. Also die Prozessionen, das waren dann auch Dankprozessionen und so. Wenn wir darauf sind, dann durften wir in den Bunker rein. Dann waren die Türen geöffnet. Das ist übrigens auch ein Mysterium. Da waren 2, die bewacht haben. Als die Feuerwehr raufkam, waren die schon nicht mehr da. Und es hieß damals Sabotage. Aber das werden wir wohl nie erfahren. Jedenfalls, da oben konnte man herrlich spielen. Da waren nur ein paar Häuser.
Und war der Berg denn damals bewaldet, wie heute?
Ja, nein. Er war vom Krieg alles zerschossen. Hier war ja auch kein Gegenüber, kein Wald mehr. War ja alles zerschossen. Ne? Da floss die Wenzelbach darunter noch. War auch ein herrliches Spielgelände. Schlittenfahren, herrlich. Wir haben uns Sprungschanzen gebaut. Da waren wir den ganzen Tag beim ersten Schnee. Unsere Lehrerin damals. Dann durften wir singen, Schneeflöckchen, Weißröckchen und noch ein paar Lieder. Und dann kriegen wir früher Schulschluss. Ja, dann sofort in der Dell, Schlitten raus, Soldatenschier, die viel zu lang waren.
Sie sind ja aus Prüm, richtig, ne?
In Prüm geboren, mit Prümwasser getauft.
Und Ihre Eltern hatten hier einen Betrieb?
Meine Eltern hatten eine Bäckerei, Konditorei und ein großes Café.
Die Bäckerei Ihrer Eltern, die hat die Explosion des Kalvarienberges aber überstanden?
Nur ein paar Dachziegel sind runtergefallen.
Frau Krieg, vielen Dank.
Nix zu danken, hab ich gern gemacht.
12 Tote, eine größtenteils zerstörte Stadt und am Kalvarienberg eine Mondlandschaft mit tiefem Krater, wie unser Kollege Fritz-Peter Linden jüngst schrieb. Zum Unglück, das die Prümmer heimsuchte, findet ihr noch mehr Informationen, Fotos und Literaturtipps auf volksfreund.de/porter und in den Shownotes des Podcasts. Falls ihr mit uns in Kontakt treten wollt, könnt ihr uns wie immer schreiben per Mail an podcast@volksfreund.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleibt neugierig.
Trierischer Volksfreund. Entdecken Sie unser komplettes Podcast-Angebot unter www.volksfreund.de. Verpassen Sie keine neue Folge und abonnieren Sie uns überall, wo es Podcasts gibt.